Jesus verbindet Himmel und Erde. Himmel und Erde, das klingt wie ein Begriffspaar, wie eine Einheit. Und es wird euch heute Morgen so gegangen sein wie mir, als wir rausschauten und haben den Himmel blau gesehen, da haben wir uns gefreut am Himmel. Freilich, der Himmel, den wir sehen können, das ist ja der Himmel, den Gott geschaffen hat und der zu seiner ersten Schöpfung gehört. Himmel und Erde wurden von Gott geschaffen. Der Himmel aber, in dem Gott wohnt, das ist ja nicht nur einfach der tiefe blaue Raum. Und wenn auch Kinder manchmal denken mögen, dass Gott wohl da oben wohnt und man Gott oben suchen muss und beim Gebet nach oben gucken muss, so wissen wir doch inzwischen, dass der Himmel, der Bereich, das Reich, die Gegenwart Gottes für uns gar nicht sichtbar ist. So ist Himmel und Erde für das Johannesevangelium, für Jesus nicht etwa eine Einheit, sondern ein Gegenüber, ein Gegensatz. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Und wie es Jesus zu Nikodemus in Johannes 3 sagt, das, was vom Fleisch, vom Menschen geboren ist, das ist menschlich, das ist Fleisch, das ist vergänglich und begrenzt. Und nur Gottes Geist ist Geist. Nicht nur die Kritiker des Glaubens kritisieren Gott immer wieder als Verlängerung unserer Wirklichkeit, als würde er zu unserer Geschichte, zu unserer Vernunft und Wahrnehmung gehören. Sondern geht es uns nicht allen immer wieder so, dass wir Gottes Größe und Herrlichkeit so reduzieren, dass sie nur die Verlängerung ist unserer Lebenswirklichkeit. Gott als Vater, nun den stellen wir uns vor wie unseren Vater, nur mal 7 oder mal 77. Und die unter uns, die einen gütigen Vater haben, die haben dann Glück mit ihrem Gottesbild. Und wer von seinem Vater enttäuscht wird, der tut sich dann auch mit der Gottesvorstellung und dem Gottesbild schwer. Und geht es uns nicht auch als Christen so, dass wir immer wieder den Eindruck haben, wir könnten durch unser Bemühen, unser Denken, unser Gebet, unsere Frömmigkeit, unsere Anstrengung dem Himmel schon etwas näher kommen. Wir könnten zu Gott kommen, wenn wir uns nur recht bemühen. Da mag der Satz Jesu nicht nur Nikodemus irritieren, sondern auch uns. Niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich Jesus Christus selbst, der Menschensohn. Also diese Gestalt, die Daniel 7 das erste Mal uns vorstellt, die wie ein Mensch erscheint und in Jesus Christus doch so viel mehr ist als ein Mensch, der menschgewordene Sohn Gottes. Niemand ist aufgefahren in den Himmel. Mit Nikodemus redet Jesus als einem eingeweihten Theologen. Und Nikodemus wird in Johannes 3 nicht etwa als arrogant dargestellt, als selbstgefällig, als fromm von sich aus, sondern wenn wir genau hinschauen, ist Nikodemus eine äußerst sympathische, eine gewinnende Figur. Er repräsentiert das beste Israel. Geborener Israelit, Verheißungsträger von Geburt. Er nimmt seinen Glauben ernst. Er lebt als Pharisäer. Und das waren Menschen, die wollten ihren Glauben nicht nur theoretisch orthodox glauben, sondern im Alltag umsetzen, wie es doch auch unser Bemühen ist. Und er war zugleich dann noch ausgebildeter Schriftgelehrter, und er war im Hohen Rat. Also um es kurz zu machen, heute wäre er Theologieprofessor, der gleichzeitig in der Synode ist und der sich bemüht, seinen Glauben zu leben. Er hat getan, was er konnte. Und wenn jemand die Geschichte von Nikodemus hörte, dann dachte er, also wenn der es nicht weiß, wenn der es nicht hat, wann dann sonst? Und deshalb ist es so wichtig, dem Frommsten und dem Aufrichtigsten und dem Besten zu sagen, all das nutzt dir nichts, wenn es darum geht, Gott zu erkennen, Gott zu verstehen und in den Himmel zu gelangen. Niemand ist von sich aus als Mensch je in den Himmel gekommen, außer dem, der von oben herabkam, der Sohn Gottes, der zurückkehrte mit der Auferstehung und der Himmelfahrt zu seinem Vater. Geht es uns nicht immer wieder so wie den Menschen in 1. Mose 11, die den Turm bauen wollten, so hoch, dass sie den Himmel berühren konnten? Suchen wir nicht immer wieder selbst, Gott näher zu kommen und zu klettern? Jesus spricht ja in Johannes 1 zu Nathanael von jener Himmelsleiter, die Jakob sehen durfte, die den Himmel berührte. Und wie viel Bemühen gibt es, von uns aus nach oben zu steigen? Aber schon wenn wir von irdischen Dingen reden, wie Jesus sagt, machen die Bilder uns deutlich, dass das vergeblich ist. Wollten wir heute der Sonne näher kommen? Wäre uns dann gedient, wir gingen auf die Bühne, stellten einen Tisch hin, einen Stuhl drauf, drehten einen Papierkorb um und würden uns oben hinstellen und würden sagen, jetzt bin ich schon aus eigener Kraft der Sonne viel näher als ihr da unten. Von unten sieht das beeindruckend aus. Von der Sonne aus aber, die schmunzelt nur mit einem Strahl und sagt, guck dir das mal von oben an, wie vergeblich das ist. So vergeblich wäre all unser Bemühen, Gott zu verstehen und zu erahnen. Dabei hätte Nikodemus die Anspielungen Jesu verstehen können. Denn Jesus bezieht sich auf die Bibel, die Schrift, die Nikodemus vorlag. So heißt es schon in Prediger 11, Vers 5, dem Buch der Weisheit. Gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt. Weißt du, wie ein Mensch entsteht im Mutterleib? Weißt du, wie der Wind geht? Merkt ihr? Jesus macht eine Bibelkundeprüfung mit Nikodemus. Und Nikodemus sieht nicht so gut aus wie Tobias Geiger damals im Unterricht vor 30 Jahren. Er hat nämlich die Anspielung nicht verstanden auf die Geburt und die Neugeburt. Und Jesus muss ihn daran erinnern, schau auf den Wind, den kannst du auch nicht sehen, obwohl er doch zur ersten Schöpfung gehört und zu dieser Wirklichkeit. Und dennoch wirkt er und die Wirkung können wir erkennen. Oder in Sprüche 30. Ich habe mich gemüht, sagt hier der Weise, der wirklich Weise. O Gott, ich habe mich gemüht und muss davon lassen. Weisheit habe ich nicht gelernt und Erkenntnis des Heiligen habe ich nicht. Die wirklich Weisen wissen, dass sie Gott von sich aus nicht erkennen können. Die wirklich Frommen, die wissen, dass sie durch ihre Frömmigkeit niemals den Himmel verdienen können. Denn Mensch ist Mensch und Fleisch ist Fleisch. Und so geht es in Sprüche 30 weiter. Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Ich rede nicht vom Johannesevangelium, ich lese Sprüche 30. Und in Sprüche 30 heißt es natürlich, wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Niemand, nicht ich und nicht du. Und kein Mensch. Das heißt, die alttestamentliche Weisheit kommt darin zur Geltung, dass sie weiß, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit ist so viel höher als unser Wahrnehmungsvermögen, dass wir keine Chance haben, zu ihm zu kommen. Und dann geht es weiter in Sprüche 30. Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Der Weise kann nur sagen, ich nicht. Wer hat den Wind in seine Hände gefasst? Hier ist der Wind. Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wasser und Geist. Hier sind wir wieder bei Jesus in Nikodemus. Wer hat alle Enden der Welt bestimmt? Wie heißt er? Wie heißt er? Und ob ihr es glaubt oder nicht, wisst ihr, wie es weitergeht? Sprüche 30, Vers 4. Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das? Ich wäre so gerne bei der ersten Christenheit dabei gewesen, als sie nach der Auferstehungserkenntnis ihr altes Testament, ihre Schrift, ihre Bibel gelesen haben. Bis zur Auferstehung haben sie Christus nicht erkannt. Aber von Christus her gesehen, von der Auferstehung her, durch die Belehrung des Auferstandenen, lesen sie die Schrift. Und hier werden sie gefragt, wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Und die Gemeinde antwortet, Jesus Christus. So hat es das Johannesevangelium in dem Hymnus von Jesus Christus gleich am Anfang gesagt. Niemand hat von sich aus Gott je gesehen. Niemand. Niemand kann Gott sehen. Aber Jesus Christus, das eine Wort Gottes, der selbst Gott ist, der einzig geborene, einzigartige Sohn Gottes, der hat ihn uns ausgelegt, verkündigt, nahegebracht und uns den Himmel geöffnet. Und so sagt es Jesus im selben Kapitel 1 dann zu Nathanael: Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinaufsteigen und herabsteigen auf den Menschensohn, der Jesus Christus selbst ist. Es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nur ein Leben, das die Brücke baut vom Himmel auf die Erde. Es gibt viele menschliche Religionsstifter. Es gab in Israel auch viele Propheten, die Gottes Wort empfangen haben. Aber nur einer kann uns die Brücke bauen. Keiner, der von unten kommt, sondern von oben. Die Himmelsleiter wird nicht von unten nach oben gebaut, sondern von oben nach unten. Wir können die Gottesbeziehung nicht von uns aus begründen. Und das liegt nicht nur daran, dass wir zu dumm sind oder dass wir zu schuldig sind oder zu sündig sind. Das mögen wir alles auch sein. Es liegt grundsätzlich daran, dass Gott Gott ist und seine Herrlichkeit so viel größer, dass wir sie gar nicht erfassen können. Es mag viele Wege geben, die nach Rom führen. Es gibt nur einen Weg, der in den Himmel führt. Das klingt politisch heute nicht sehr korrekt. Aber wäre es Jesus Christus nur um die politische Korrektheit gegangen, dann wäre er vermutlich auf dem Thron des Herodes gelandet und nicht am Kreuz von Golgatha. Es war sein Wahrheitsanspruch. Ich bin das Wort. Ich bin der Sohn. Durch mich redet Gott selbst. Deshalb wurde das Licht von der Finsternis gehasst. Und als er in die Welt kam, hat die Welt ihn nicht angenommen, denn sie wollte ihn nicht annehmen. Sie wollte sich selbst genug sein. Und deshalb führt Jesus das Gespräch mit Nikodemus auf genau diese Weise. Nikodemus kommt zu ihm wohlerzogen, macht ihm die schönsten Komplimente. Da muss man immer vorsichtig sein, wenn Leute mit überschwänglichen Komplimenten ein Gespräch beginnen. Ich warte dann immer auf das Aber, nicht? Das kommt in der Regel dann auch. Aber bevor Nikodemus zum Aber kommen konnte, sagt Jesus ihm auf dem Kopf zu: Wenn du nicht erneut, wenn du nicht von oben, im Griechischen ist beides ein Wort, erneut und von oben geboren wirst, so kannst du die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes, das Himmelreich nicht sehen. Das sagt er einem Theologieprofessor, das sagt er einem Synodalen, das sagt er einem Ordinierten, das sagt er einem Frommen, das sagt er einem, der meint, in der Heiligungsstufe schon die 7. Stufe erreicht zu haben. Du kannst die Königsherrschaft Gottes nicht sehen. Und Nikodemus antwortet nicht töricht, sondern weise, indem er sagt, wie soll denn ein Mensch noch einmal neu anfangen? Es kann doch ein Erwachsener nicht neu geboren werden. Das ist nicht dumm geantwortet, das stimmt. Nein, das können wir nicht. Niemand von uns kann das ewige Leben von sich aus beginnen. Wir können Gott nicht mal suchen von uns aus, wenn der Geist es nicht in uns weckt. Du musst gezeugt werden aus Gott. Wenn ich junge Menschen vor mir habe, dann frage ich immer, und das ist der Höhepunkt dann meines Johannesvortrags, meine Damen und Herren, was haben Sie zu Ihrer eigenen Zeugung beigetragen? Und dann geht immer ein Grinsen durch die Reihen, weil die Leute die Frage falsch verstehen. Ich habe nicht gesagt, was tragen Sie zu der Zeugung Ihrer Kinder bei? Das ist etwas anderes. Aber was haben Sie zu Ihrer eigenen Zeugung beigetragen? Nichts. Warum? Weil wir das Ergebnis dieses Ereignisses sind und nicht die Voraussetzung. Was habe ich zu dem Beginn meines Christseins beigetragen? Zu dem Beginn. So wenig wie zu meiner leiblichen Zeugung. Warum? Weil ich nicht Gott gesucht hat und Gott hat sich finden lassen, sondern weil Gott mich gefunden hat und hat mich suchen lassen. Weil nicht ich gebetet habe und Gott hat mich erhört, sondern weil Gott mich erwählt und berufen hat und er hat mir das Bekenntnis, das Ja, die Entscheidung durch seinen Geist in mein Herz und in meine Lippen gegeben. Ich bin nicht Christ, weil ich Christus ergriffen habe. Ich bin Christ, weil Christus mich ergriffen hat. Das ist eine befreiende Botschaft. Und wann immer jemand in die Seelsorge zu mir kommt und sagt, ich würde so gerne glauben, aber ich weiß ja gar nicht, wie ich das soll. Ich kann nicht glauben. Da lächelt mein Herz, weil ich weiß, die Frau, der Mann hat kein Problem mit dem Sein, nur mit dem Verstehen. Da meint jemand, wir müssten von uns aus den Weg zu Gott finden. Wir seien dafür verantwortlich. Wir müssen uns entscheiden. Ja, wir sollen uns entscheiden. Wir sollen beten. Wir sollen Herr ist Jesus sagen und Abba, lieber Vater. Aber das tun wir nicht, weil wir so toll sind und weil wir anders sind. Das tun wir, weil Gott uns erwählt und berufen hat. Unser Ja ist von Gott durch seinen Geist bewirkt. Ja, aber wie soll ich das denn machen? Das kann ich doch gar nicht. Eben. Das, was ich kann, ist nur, es endlich zu lassen, es selbst zu wollen. Und das gilt für den Anfang des Glaubens bei unserer Bekehrung. Und sind wir ehrlich, damals in unserer ersten Liebe waren wir noch viel näher an der Gnade dran. Denn da hatten wir so wenig, was wir mitbringen konnten. Aber es gilt nicht weniger für das, was wir Heiligung nennen, Leben im Glauben. Jeder Tag beginnt nicht mit der Frage, Herr, was soll ich tun? Sondern mit der Frage, Herr, was willst du tun in meinem Leben? Jeder Tag beginnt nicht, wenn ich das einmal verstanden habe, mit der Frage, wie soll ich das schaffen? Sondern mit der Frage, wie willst du, mein Schöpfer, in mir Erschöpften, das schaffen? Christen leben im Wir. Im Wir mit dem Himmel, den sie selbst weder sehen können noch glauben könnten, würde nicht Gott durch seinen Geist, durch seine Wirkung den Himmel aufreißen in Jesus Christus und käme zu uns herunter. Es ist seine Gnade, dass er zu uns kommt. Niemand hat je den Weg in den Himmel gefunden, außer dem einen, Gott selbst schickt seinen Sohn auf die Erde. Gott hat den Weg zur Erde gefunden, zu uns und zu unserem Herzen. Und wenn es schon stimmt, dass der Frommste, der Gebildetste, der Beste, der Aufrechteste, wie Nikodemus, alleine durch Gottes Gnade und Geist Leben geschenkt bekommt und es anders nie bekommen könnte als geschenkt, gilt das dann nicht auch für dich und mich? Ist uns schon aufgefallen, dass unser Abschnitt in Johannes 3 das Scharnier bildet zwischen der Begegnung Jesu mit Nikodemus, das wissen wir inzwischen, und, jetzt wird es bibelkundlich kritisch, Johannes 4, der Begegnung mit der Samaritanerin. Die beiden Erzählungen sind eine Einheit, schon gemerkt, wie ein Altarbild, das doppelt verbunden ist, ein Diptychon, mit einem Scharnier. Zwei Darstellungen, die motivisch aufeinander bezogen sind. So sind hier zwei Begegnungen Jesu mit zwei ganz verschiedenen Menschen. Der eine kommt in der Nacht, die andere am helllichten Tag. Der eine ist ein Israelit, der andere reicht es nur zur Ausländerin, Samaritanerin, das ist irgend so eine Sekte, also für einen Juden nicht das Rechte. Der eine ist ein Mann. In der patriarchalischen Gesellschaft, damals war das mit der Frau dann entsprechend nicht so gut, sie hatte weniger Rechte. Der eine repräsentiert Gerechtigkeit, Bildung und Frömmigkeit und das wird nicht eingeschränkt, da liegt mir dran in Johannes 3, der Nikodemus ist der Tollste, den du finden kannst. Ohne Ironie, ohne Einschränkung. Die Samaritanerin aber ist eine Frau, die evident in ihrem Leben sich schwer tat, ihren Lebensdurst so zu befriedigen, wie es Gottes ursprüngliche Absicht war. 5 Männer hat sie gehabt und den sie jetzt hat, der ist nicht ihr Mann. Die beiden entsprechen sich wie schwarz und weiß für einen Leser des Neuen Testaments in der Antike. Warum? Nun, die Logik ist der. Wenn schon Nikodemus als der vorbildliche Mensch allein aus Gnaden in den Himmel kommt, ja, dann sollte die Gnade doch auch für die Samaritanerin reichen. Wenn schon der Beste und die Besten auf Gottes Liebe angewiesen sind, ja, dann dürfen wir das doch auch auf uns beziehen. Vielleicht habt ihr eben gedacht, na, an Nikodemus, wie er jetzt positiv dargestellt wird, komme ich ja gar nicht ran. Jesus würdigt mich ja gar nicht mehr einer Begegnung und eines Gespräches. Deshalb schaut auf die Frau. Was sie mitbringt, ist Angewiesenheit, Bedürftigkeit, Lebenshunger und Liebesdurst. Und Jesus sieht in das Herz des Nikodemus und sieht absolut nichts anderes als im Herzen der Samaritanerin. Wir sind nicht, was wir tun. Wir sind nicht, was wir denken. Und wir haben in der Aufklärung so hoch gesagt, ich denke, also bin ich. Das war der Turmbau zu Babel. Ich definiere meine Welt und mich selber über meine Vernunft. Und für uns als Schwaben, ich bin ja nur durch Gnaden aufgenommen, durch meine Ehe mit einer Schwäbin, aber wir als Schwaben, wir würden sagen, ich schaffe, also bin ich. Und bei den Studenten gibt es einige, die sind nicht Schwaben, die sagen dann, ich chille, also bin ich, wenn sie weder arbeiten noch denken wollen. Wir definieren uns über uns selbst. Aber Jesus schaut uns ins Herz und weiß, unsere Sehnsucht auf Erden ist die angeborene Sehnsucht nach dem Himmel. Unser Durst nach Leben ist der Durst nach Gott selbst. Und unsere Sehnsucht nach Anerkennung, Wertschätzung und Liebe kann nicht befriedigt werden, außer in unserem Schöpfer selbst. Wir alle sind angewiesen auf eine voraussetzungslose und bedingungslose Liebe. Und die hat uns Gott in Christus gebracht. Johannes 3, Vers 16. Der Gottessohn, der vom Himmel kam, der kam aus einem einzigen Motiv. Und dieses Motiv war Liebe. War es die Liebe zu den Gerechten? War es die Liebe zu denen, die begrüßen? Nein, es war die Liebe zur Welt. Was ist die Welt im Johannesevangelium? Das Licht kam in die Welt und die Welt hat es nicht ergriffen. Der Sohn kam in die Welt und die Welt wollte es nicht leiden. Das heißt, die Welt ist einerseits die doch von Gott geschaffene Welt. Aber obwohl die Schöpfung doch vom Schöpfer her kommt, ihm alles verdankt, ist sie undankbar und lehnt ihn ab. Gott aber hat seine Schöpfung nie aufgegeben. Nicht dich und nicht mich. Und so sehr wir die Finsternis mehr lieben mögen als das Licht, so sehr wir meinen, wir kämen auch ohne diesen Gott im Himmel hier unten zurecht und bauen unseren Turm und bauen unsere eigenen Gebäude auf, um uns zu definieren, so sehr weiß er, dass wir seine bedingungslose Liebe brauchen. Die Liebe zwischen Menschen können wir daran erkennen, wie viel sie uns zuwenden, an Aufmerksamkeit schenken. Und wenn wir angewiesen sind, wenn wir krank sind, wenn wir in Not sind, sind wir überwältigt von Menschen, die bereit sind, etwas einzusetzen für uns. Da mögen wir uns über einen Nachbarn wundern, den wir immer nur freundlich gegrüßt haben. Und wenn ich ihn brauche, steht er plötzlich da und ist für mich da. Und wir haben vorher gar nicht geahnt, dass er so verlässlich ist in seiner Liebe. In dem Maß der Hingabe von Zeit, Geld, aber in dem Maß der Hingabe der eigenen Person erkennen wir die Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er das Teuerste für uns gab. Nicht nur für uns, für dich und für mich. Er liebt uns vollkommen. Und seine Liebe ist nicht blind, sondern sehend, denn er wusste, was er alles auf sich nimmt, an Feindschaft, an Last, bis hin zum Kreuz für unsere Sünden, als er diesen Weg beschritt. Und wir können davon ausgehen, als er die Leiter vom Himmel auf die Erde stieg, ging er mit ernsten und bedachten Schritten. Denn bis hin zu Gethsemane wusste Jesus, was wir ihm aufladen an Last, an Schuld, an Not und Sünde. All das hat er getragen. Und wenn wir Gottes Größe und Gerechtigkeit so gedanklich verbinden können, dass wir sagen, wenn Gott im Himmel ist und wir auf Erden, wenn er heilig ist und wir sind es nicht, wenn er gerecht ist und wir sind ungerecht, wie kann dann eine Gottesbegegnung nur ausgehen? Nun doch nur zu unseren Lasten. Wer Gott sieht, wie er ist, der muss sterben. Das war schon die Überzeugung des Alten Testamentes. Und Gott müsste in seiner Heiligkeit gar nichts tun. Wir wären von Schuld und Sünde überführt, nur weil wir ihn sehen, so wie er ist in seiner Liebe und in seiner Größe und in seiner Treue. Das unglaubliche Geheimnis ist, dass in Christus die Erkenntnis des Himmels und die Erkenntnis der Erde zusammenkommt. Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis kommen versöhnt zusammen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, wie es einige Israeliten erwartet haben, um zu vernichten, zu richten, zu zerstören. Er ist gekommen, um das verdiente Gericht auf sich selbst zu nehmen. Wer aus Gott geboren ist, wer in Christus ist und Christus in sich hat, wer den Himmel in Christus offen sieht, der hat, und habt ihr das verstanden, das Gericht schon hinter sich. Der hat, wie es Jesus hier und in Johannes 5, 24 folgende sagt, der hat den Bereich des Todes, der todverfallenen Welt, schon hinter sich. Der ist schon hinübergegangen in den Bereich des Lebens, obwohl er doch noch hier auf dieser Erde ist. Als Jesus mit der traurigen Martha, der Schwester des verstorbenen Lazarus, spricht. Da sagt er ihr die Hoffnung, dein Bruder wird auferstehen. Und sie hat die artig gelernte Antwort parat, ja, er wird auferstehen am jüngsten Tag, wenn alle Toten auferweckt werden, wenn alles vollendet wird. Und Jesus sagt, artig geantwortet, artige Antwort, trifft schon zu mit der Auferstehung der Toten am jüngsten Tag. Aber zu kurz gegriffen. Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird gegenwärtig leben, obwohl er ja noch sterblich ist und stirbt. Und wer so lebt mit mir, hier und jetzt, wiedergeboren und in Gemeinschaft mit Christus, wer so lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr tot sein. Haben wir das jeden Tag in Erinnerung, in Alter und Krankheit, wenn wir an Kranken- und Sterbebetten stehen? Christen mögen wohl sterben, sie können aber niemals mehr tot sein. Sie sind noch der Erde verbunden, aber der Himmel ist schon zu ihnen gekommen. Sie könnten niemals von sich aus den Weg zum Leben finden. Gott hat ihn aus Liebe zu dir und zu mir geebnet. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat Gegenwart, das ewige Leben. Die Gemeinde des Johannes ist eine verfolgte Gemeinde. Sie ist eine gehasste Gemeinde. Sie ist eine Minderheitengemeinde in einer anderen Gesellschaft. So wie es bei uns zunehmend sein mag, auch in Deutschland. Und dennoch gilt ihr das Evangelium. In Jesus Christus ist Gott zu dir in dein Herz gekommen. Du hast bereits im Wir mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm, das ewige Leben. Womit hast du das verdient? Mit nichts. Es ist seine Liebe. Ist das ein Evangelium? Ist das eine gute Nachricht? Wollen wir noch weiter unsere Stühle auf die Tische stellen und die Papierkörbe eigener Gerechtigkeit dann umdrehen und oben dann unseren Hals riskieren, indem wir wackelnd sagen, ich bin Gott schon viel näher als am Tag meiner Bekehrung? Ja, wir sind heute Christus schon viel näher als damals, als wir gläubig wurden. Aber das bezieht Paulus nicht auf die eigene Heiligung, sondern auf die Gewissheit, dass Christus wiederkommt, um diese Welt zu erlösen. Dann als Richter, um alles zurechtzubringen. Aber wir müssen nicht bis dahin warten. Christus ist schon gekommen auf diese Welt, in unser Herz, in unsere Gemeinde. Und so unattraktiv auch unsere Gemeinden auf uns wirken mögen, das Schönste an ihnen ist der Christus, der in unserer Mitte ist. Aber das ist eine andere Geschichte, dafür haben wir heute noch viel Zeit. Es heißt nicht, ich denke, also bin ich. Es heißt nicht, ich schaffe, also bin ich. Es heißt auch nicht, ich glaube, also bin ich. Sondern Gott, du liebst mich, also bin ich. Darin ist unser Leben begründet. Das kann uns nichts und niemand mehr nehmen. Seht ihr den offenen Himmel? Seht ihr die Leiter, oben gut aufgehängt, direkt vor euren Stuhl einmündend? Jetzt könnt ihr fröhlich klettern, nachdem er zu euch kam, macht euch auf den Weg zu ihm. Jesus verbindet Himmel und Erde.
Wir wollen die Leiter emporsteigen mit einem Lied. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt.